D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Weitere Festnahmen in Belgien, Festnahmen auch in den Niederlanden. Fast eine Woche nach den Anschlägen in Brüssel sind bei Antiterroreinsätzen Haftbefehle in Belgien erlassen worden. Es gab auch Festnahmen in Rotterdam am Wochenende. Wir sprechen gleich mit unserem Korrespondenten darüber, wer die Männer sind, aber auch darüber, wie es eigentlich sein kann, dass in Brüssel gestern eine Trauerveranstaltung durch Hooligans quasi zerstört wurde. Außerdem Thema diese Stunde, Hashtag im Zug passiert. Da posten Frauen dieser Tage, wie sie im Zug schon mal von Männern belästigt wurden. Zum Beispiel, überall Platz, alles leer, spät nachts, Mann setzt sich ausgerechnet neben mich auf einen Zweiersitz. Hashtag im Zug passiert. Wir haben mit der Initiatorin gesprochen darüber, wieso sie den Hashtag erfunden hat und was er ausgelöst hat. Die Redaktionskonferenz am Ostermontag. Am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen hier am Ostermontag. Was für ein Chaos in Brüssel. Gestern, da haben Hooligans eine Trauerkundgebung gestört. Heute gab es Verwirrung um die Zahl der Todesopfer, fast eine Woche nach den Terroranschlägen auf den Brüsseler Flughafen und die Metro. Zuerst hieß es ja 28 Tote, dann doch mehr. Heute der Tweet der belgischen Gesundheitsministerin Maggie de Blok. Hat geschrieben, Total Victims 35. 4 Opfer sollen im Krankenhaus gestorben sein. Und dann gab es noch Antiterroreinsätze und erlassene Haftbefehle gegen 3 Männer. Außerdem wurde der Terrorverdächtige, der angebliche Mann mit Hut, Faisal C., wieder freigelassen. Fangen wir mal an zu sortieren heute mit Jörg Münchenberg, unserem Korrespondenten in Brüssel. Wie konnte es denn erstmal dazu kommen, dass Hooligans eine ganz friedliche Trauerkundgebung so sehr stören konnten?
Ja, das ist eine gute Frage. Die stellen sich hier natürlich in Brüssel und in Belgien auch sehr viele. Das waren ja doch 400 und das war wohl eine Störung mit Ankündigung, denn die kamen alle von Antwerpen. Und der Bürgermeister hat schon gesagt, also er sei gewarnt worden und hat eigentlich damit gerechnet, dass die Polizei dann einschreitet und die stoppt auf ihrem Weg. Aber das ist dann eben nicht passiert und insofern sind alle jetzt doch irgendwie auch erschüttert natürlich, dass sowas sein kann, dass hier friedliche Menschen, die trauern wollen, dann von 400 Hooligans einfach angegriffen werden.
Dann die Zahl der Opfer. Fast eine Woche nach den Anschlägen herrscht immer noch Unklarheit. Opferzahlen, die ständig korrigiert werden. Was ist denn da los bei den belgischen Behörden?
Also gut, man muss auf der einen Seite sehen, dass immer noch DNA nicht ganz klar zugeordnet werden konnte. Das ist sicherlich ein Problem. Das andere hat was mit Zuständigkeiten zu tun. Also für die Menschen in den Krankenhäusern ist das Gesundheitsministerium zuständig. Für die Opfer an den beiden Attentatsorten, also Flughafen und Metro, ist das Krisenzentrum zuständig. Und da geht eben manches durcheinander. Im Augenblick muss man sagen, Stand jetzt beträgt die Zahl der Opfer insgesamt 35. Das heißt, 31 direkt bei den Anschlägen wurden getötet. 4 sind später in den Krankenhäusern ihren schweren Verletzungen erlegen. Und es gibt aber insgesamt 340 Verletzte, also doch eine ziemlich monströse Zahl.
Und dann gab es diese Antiterroreinsätze und Haftbefehle gegen 3 Männer. Weiß man, ob die im direkten Zusammenhang mit den Anschlägen stehen?
Nein, also da sind wir alle noch ein bisschen tappend, auch im Dunkeln. Die belgische Staatsanwaltschaft hat sich im Augenblick, muss man sagen, noch nicht dazu geäußert. Es gab ja gestern am Sonntag umfangreiche Razzien in Brüssel, aber auch hier im Umland. Und da hat man insgesamt 9 Männer verhaftet. Gegen 3 wurde jetzt eben ein Haftbefehl ausgestellt wegen Beteiligung an einer terroristischen Gruppe. Aber weiter wurde das eben nicht erklärt, was dahinter steckt. Die restlichen wurden wieder freigenommen. Aber es spricht einiges dafür, dass die vielleicht auch eher mit den versuchten Anschlag in Paris zusammenhängen könnten. Da gab es ja auch letzte Woche Meldungen, dass ein Anschlag bevorgestanden haben soll. Und vielleicht hat das auch damit was zu tun.
Das heißt ja auch, der dritte Attentäter des Brüsseler Flughafens, der Mann mit Hut, der ja lange gesucht wurde, der sei gefasst worden. Heute dann die Nachricht, dass die belgische Polizei da wohl doch nicht den richtigen geschnappt hat. Weißt du was darüber?
Ja, das ist der Faisal C. Also man sieht ja auf diesem Fahndungsbild vom Flughafen 3 Leute. Und die belgische Polizei hat nun ein Video ins Netz gestellt auf YouTube. Da kann man sich das auch anschauen. Und da sieht man eben den dritten Mann. Und bislang war man immer davon ausgegangen, dass der jetzt auch verhaftet worden sei, eben Faisal C. sei. Jetzt ist es so, dass man davon ausgeht, wenn die belgische Polizei dieses Video ins Netz stellt, dass sie eben den dritten Mann doch noch nicht hat. Das hieße dann, dass der dritte Mann vom Flughafen war, weiterhin flüchtig ist. Und dann käme noch ein zweiter potenzieller Attentäter von der Metro dazu. Da gibt es eben einen auf Fahndungsbildern, der nicht in die Metro eingestiegen ist. Da kennt man aber auch noch nicht mal die Identität.
Man kann ja nicht davon sprechen, dass das Leben in Brüssel auch in den vergangenen Monaten normal gelaufen ist. Viel Polizei, viel bewaffnete Polizei und Militär. Wie hat sich das Leben innerhalb von Brüssel nach diesen Anschlägen verändert? Kehrt die Stadt jetzt so langsam wieder zur Normalität in Anführungsstrichen zurück?
Also ich würde sagen, so auf den ersten Blick schon. Heute ist auch in Belgien Feiertag natürlich, aber die Geschäfte haben dann auch wieder geöffnet. Die Bars und Restaurants werden besucht, aber ich glaube, wenn man immer auch wieder schaut, was auf dem Platz vor der Börse los ist, wo sich ja wirklich jeden Tag Hunderte von Leuten versammeln, wenn man auch mal schaut, viele haben doch die belgische Fahne ins Fenster gehängt mit einer schwarzen Trauerflor. Also ich glaube, das geht doch vielen hier sehr, sehr nah. Und ich glaube auch mit der Aufarbeitung, das wird noch lange dauern. Und dann ist natürlich auch die Frage, wurden Fehler gemacht, hat die Polizei geschlampt, haben die Behörden geschlampt, jetzt auch diese Ausschreitung an der Börse. Also ich glaube, mit der Aufarbeitung wird auch dieses kleine Land noch ziemlich lange beschäftigt sein.
Wir sprechen gleich weiter hier in die Radio Wissen und schauen dann in unser anderes Nachbarland, die Niederlande. Da wurde in Rotterdam unter anderem ein Franzose festgenommen, der einen Anschlag geplant haben soll in Frankreich.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir sprechen in der Radio Wissen mit unserem Korrespondenten Jörg Münchenberg in Brüssel über die Festnahmen in Belgien und den Niederlanden im Zusammenhang mit den Anschlägen in Brüssel und Paris. In Rotterdam, da hat die niederländische Polizei nach Angaben der Staatsanwaltschaft 4 Männer festgenommen. Einer davon ein Franzose, der einen Anschlag geplant haben soll. Jörg, was weiß man bisher über diesen Verdächtigen? Wer ist der Mann?
Also das ist wohl auch jemand, ein Franzose mit algerischer Herkunft. Und da ist es wohl so, dass die Franzosen darum gebeten hatten, die Niederlande diesen Mann festzusetzen. Es gab, wie gesagt, in der letzten Woche ja, hat man auch in Frankreich einen Antiterroreinsatz durchgeführt. Und da wurde einer verhaftet, der angeblich auch unmittelbar an der möglichen Beteiligung eines möglichen Anschlages mitgewirkt hat. Und in diesem Zusammenhang muss man jetzt diese Verhaftung verstehen. Also deswegen hat man jetzt diesen Mann in Rotterdam verhaftet. Also der hat mit den Brüsseler Anschlägen nichts zu tun, sondern das geht eben zurück auf ein Ersuchen der französischen Polizei und auch die Verhaftung dieser 3 anderen Männer.
Was sind das für Männer?
Also auch da halten sich die Ermittlungsbehörden sehr bedeckt. Da ist wenig bislang nach außen gedrungen. Das sind mindestens 2 Männer, die aus Algerien stammen. Bei dem dritten gibt es keine Nationalität. Und auch die sollen möglicherweise mit den versuchten Anschlägen von Paris in Zusammenhang stehen. Aber wie gesagt, da haben die Behörden noch nichts drüber erzählt.
Das heißt, es besteht keine Verbindung zu den Anschlägen von Brüssel und keine Verbindung zu den Anschlägen von Paris, sondern es geht um geplante Anschläge in Frankreich.
Also die jüngsten Verhaftungen, muss man sagen, die stehen eben mit einem möglichen weiteren Anschlag in Paris im Zusammenhang. Aber es gibt natürlich Verbindungen zwischen der, alten Terrorzelle, die eben diese Anschläge damals im November in Paris begangen hat, mit der von Brüssel jetzt, mit den Anschlägen. Also da gibt es Übereinstimmungen, da haben Personen teilweise mitgewirkt, kannten sich unter anderem. Also da gibt es Verbindungen, aber eben jetzt nicht mit den bekannt gewordenen Informationen über einen weiteren möglichen Anschlag in Frankreich. Da gibt es im Augenblick zumindest keine Verbindung unmittelbar jetzt zu den Attentaten in Brüssel.
Jörg Münchenberg in Brüssel über die Festnahmen in Belgien und den Niederlanden im Zusammenhang mit den Anschlägen in Brüssel und Paris.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Hier ist die Redaktionskonferenz am Ostermontag. Es ist der 2. Selbstmordanschlag in einer Woche. Gestern hat sich in der pakistanischen Stadt Lahore ein Mann in einem Park in die Luft gesprengt. Mehr als 70 Menschen wurden dabei nach neuesten Angaben getötet, mehr als 340 verletzt. Jana Simran aus der Nachrichtenredaktion. Viele davon waren ja Kinder.
Ja, der Attentäter, der hat seinen Sprengsatz direkt neben einem Spielplatz gezündet. Deshalb sind unter den Toten bisher 35 Kinder. Die Zahl der Toten, die kann aber auch noch steigen. Der Attentäter hatte nach offiziellen Angaben nämlich seine Sprengstoffweste und einen Rucksack mit Nägeln und Schrauben präpariert, um möglichst viele Menschen zu treffen. Und nach Angaben des Sprechers eines Krankenhauses befinden sich die meisten der Verletzten auch noch in einem kritischen Zustand.
Waren die Kinder denn das eigentliche Ziel des Attentäters?
Also zu dem Anschlag hat sich eine Splittergruppe der radikal-islamischen Taliban bekannt und ein Sprecher dieser Gruppe, der hat der Nachrichtenagentur AP gesagt, dass es der Attentäter gezielt auf Angehörige der christlichen Minderheit in Pakistan abgesehen hatte. Und es haben eben viele christliche Familien gestern in dem Park in Lahore Ostern gefeiert, aber laut einem Polizeibeamten sind unter den Toten gar nicht so viele Christen, die meisten Getöteten waren wohl Muslime. Einige der Toten sind aber jetzt auch noch gar nicht identifiziert. Und der Anschlag, der war laut dem Sprecher auch gegen die Regierung in Pakistan gerichtet. Die hat in den letzten 15 Monaten ihre Militäroffensive gegen die Taliban verstärkt, nämlich nachdem 2014 eine andere Splittergruppe der Taliban den Anschlag auf eine Schule verübt hat. Dabei waren fast 150 Menschen getötet worden und die meisten waren damals auch Kinder.
Was weiß man denn über den Attentäter?
Der ist heute identifiziert worden. Er war 28 Jahre alt, ein Mann aus dem Süden der Provinz, in der der Anschlag stattgefunden hat. Punjab heißt die und Lahore ist die Provinzhauptstadt. Der Täter, der hat nach Medienberichten in einer Religionsschule als Lehrer gearbeitet. Er war wohl von den pakistanischen Taliban, also von der Splittergruppe Jamaat-ul-Ahrar, rekrutiert worden. Das ist eine der brutalsten und aktivsten Extremistengruppierungen in dem Land.
Wie wird in Lahore momentan mit dem Anschlag umgegangen?
Eigentlich kann man sagen, dass die ganze Stadt wie gelähmt ist. Es wurde eine dreitägige Trauerzeit angesetzt. Es sind auch heute schon die ersten Todesopfer begraben worden. Heute sind auch die Schulen zugeblieben alle und es gab am Morgen kaum Verkehr in der Stadt, die immerhin 7 Millionen Einwohner hat. Der pakistanische Ministerpräsident, der hat heute Morgen Opfer im Krankenhaus besucht und die Tat verurteilt und er hat dazu aufgerufen, die Streitigkeiten in der Gesellschaft zu begraben, um dem Terrorismus mit Stärke entgegenzutreten. Und die christliche Minderheit in Pakistan, die macht nur ungefähr 1,6% der Bevölkerung aus, ist aber eben immer wieder Ziel von Anschlägen.
In der pakistanischen Stadt Lahore hat sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Mehr als 70 Menschen wurden getötet, mehr als 340 verletzt. Zu diesem Anschlag hat sich eine Splittergruppe der radikal-islamischen Taliban bekannt. Hier ist die Radio Wissen am Montag.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Mit Pfeil und Bogen für die Armen und Unterdrückten der Welt kämpfen, das machen gerade viele Film- und Serienhelden, zum Beispiel Katniss Everdeen in Die Tribute von Panem oder Oliver Queen in Arrow. Offenbar motiviert das auch viele Deutsche, mal einen Bogen in die Hand zu nehmen. Der Deutsche Schützenbund meldet einen starken Mitgliederzuwachs. Der Leiter für die Abteilung Bogensport sagte dem Sportinformationsdienst, dass einige Vereine schon einen Aufnahmestopp verhängen mussten, weil sie den Andrang nicht bewältigen können. Trotzdem freuen sich die Bogenschützen über den Hype. Sie hoffen, dass für einige aus dem Hobby mehr werden könnte und die dann auch im Wettkampfbereich antreten. Da schlägt sich Deutschland aktuell gar nicht so schlecht. Bei der Hallen-WM gab es Anfang März 2 Goldmedaillen. Wer regelmäßig kifft, dem droht der soziale Abstieg. Das ist das Ergebnis einer Langzeitstudie der University of California. Mehr als 1000 Neuseeländer wurden dafür von ihrer Geburt an beobachtet bis zu ihrem 38. Lebensjahr. Heraus kam, die Leute, die mindestens 4-mal pro Woche Cannabis konsumierten und das über mehrere Jahre hinweg, die endeten in einer niedrigeren sozialen Klasse als ihre Eltern. Sie bekamen zum Beispiel weniger Gehalt, einen schlechteren Job und waren schlechter ausgebildet. Neben finanziellen Schwierigkeiten hatten die extremen Kiffer auch mehr soziale Probleme als andere Teilnehmer. Am Arbeitsplatz gab es zum Beispiel mehr Fälle von Diebstahl und Lügen für einen besseren Posten, in Partnerschaften mehr Fälle von Gewalt und Kontrollsucht. Die Autoren sagen, dass diese Sozialstudie keine Argumente für oder gegen die Legalisierung von Cannabis liefert. Sie besagt demnach nur, dass Cannabis für den Langzeitgebrauch ungeeignet ist. Das Sumatra-Nashorn und der Mensch sehen sich nicht so oft. Das Nashorn ist nämlich extrem selten. Zum ersten Mal seit 40 Jahren haben Tierschützer in Indonesien jetzt aber wieder eins entdeckt. Auf der Insel Borneo war es nach Angaben der Naturschutzorganisation WWF in eine Grube gefallen. Das Nashorn wurde befreit und soll jetzt mit einem Hubschrauber in ein Reservat geflogen werden. Tierschützer sind lange davon ausgegangen, dass die Sumatra-Nashörner auf Borneo ausgestorben sind. Inzwischen wurden aber wieder welche mit einer versteckten Kamera gesichtet. Das Sumatra-Nashorn ist die kleinste Nashornart. Das ist stark behaart und hat 2 Hörner auf der Nase.
Die Radio Wissen.
Wir hatten den Hashtag Aufschrei, wir hatten den Hashtag Ausnahmslos, wir hatten den Hashtag Why I Said Nothing. Und dieses Wochenende gab es den Hashtag Im Zug passiert. Das sind alles Hashtags, unter denen Frauen auf Twitter von sexueller Belästigung durch Männer berichten. Nora Hespers aus dem D-Radio-Wissen-Team. Für alle, die das jetzt an diesem Wochenende vielleicht nicht mitbekommen haben, wieso ist dieser Hashtag gerade aufgetaucht?
Die Mitteldeutsche Regiobahn hat eine Meldung rausgegeben. Sie führt jetzt auf der Strecke zwischen Leipzig und Chemnitz spezielle Frauenabteile für alleinreisende Frauen und Mütter mit Kindern ein. Mhm. Der österreichische Journalist Hanno Settele hat das mitbekommen und hat das kritisiert, und zwar auf Twitter. Dort schreibt er: Schöne neue Welt, vor 5 Jahren völlig undenkbar, selber schuld die aufreizenden Frauenzimmer. Oh. Das kam jetzt nicht so richtig gut an bei den weiblichen Twitter-Nutzern.
Kann ich mir, also direkt Shitstorm, oder es war ja nicht so richtig geschickt, sowas zu twittern?
Nee, aber zum Shitstorm kam es jetzt nicht so richtig. Dafür gab es einen neuen Aufschrei. Initiiert hat den die Kunststudentin Annalena Bankel. Unter dem Hashtag im Zug passiert wollte sie einfach mal sammeln, was Frauen so in Zügen alles erleben. Und Annalena ging es dabei vor allem darum,
klar zu machen, warum es einfach manchmal ganz angenehm sein kann, sich zurückzuziehen, warum es durchaus ein Serviceangebot ist, sich auf einem Nachtzug mal in ein Frauenabteil zu begeben. Und das noch lange nichts mit Geschlechtertrennung oder Zwang für Frauen zu tun hat.
Okay, was kam da so zum Beispiel?
Das war eine ziemliche Bandbreite von in Anführungszeichen zufälligen Berührungen bis hin zu wirklich krassen Geschichten. Lena Lila schreibt zum Beispiel: Typ am Nebensitz reibt sein Bein an meinem, erst nach Ellbogen in die Seite hört er auf. Hashtag im Zug passiert. Ziemlich krass, aber auch mehr als einmal gelesen habe ich das, was Jelena Gutschanin schreibt. Sie hat Folgendes erlebt: Männer, die sich extra schräg gegenüber hinsetzen, damit sie sich vor mir einen runterholen können. Mehrmals erlebt, Hashtag im Zug passiert. Mhm. Und auch viele andere Frauen berichten davon, dass sie zum Beispiel im Schlaf begrapscht wurden, dass ihnen unter den Rock gefasst oder fotografiert wurde und. Also viele krasse Geschichten dabei.
Bei diesen Geschichten ist es in dieser Diskussion aber nicht geblieben. Wie ging es da weiter?
Naja, sagen wir mal so, die Diskussion hat im Laufe des Tages an Schärfe gewonnen. Das musste dann auch Annalena feststellen.
Ich kenne Twitter gut genug, um zu wissen, dass Hashtags gekapert werden können und dass es sicher bald hässlich werden kann noch. Und es war für mich immer so geteilte Freude über das Echo und einfach auch anstrengend, diese Angriffe und Vorwürfe gleichzeitig auch mitzulesen, mitzuverarbeiten.
Und was Annalena da beschreibt, sah konkret dann so aus: Einige meist männliche User haben das Hashtag gekapert und sich darüber lustig gemacht, wie zum Beispiel Swagner: Einschlafen, im Zug passiert. Ist natürlich null hilfreich für die Debatte. Dann wird vielen Frauen, die da ihre Erlebnisse schildern, auch ans Herz gelegt, sich nicht so anzustellen. Und mal wieder wird das Hashtag auch genutzt, um gegen Flüchtlinge und Migranten zu hetzen. Im Prinzip also das, was wir auch von anderen Debatten zum Thema Alltagsrassismus schon kennen.
Mhm. Gab es denn noch was zur eigentlichen Debatte? Also finden wir Frauenabteile jetzt gut oder schlecht?
Da habe ich jetzt keine Strichliste geführt, aber ich habe mir doch recht viele Kommentare durchgelesen und die meisten gehen in die Richtung von Ellie Auner, die schreibt: Ich will nicht, dass Warum warst du nicht im Frauenabteil das neue Warum hattest du einen Minirock an wird. Vielen Frauen wäre einfach lieber, wenn es statt Frauenabteilen mehr Zivilcourage gäbe oder sich Männer einfach benehmen würden, wenn sie neben einer Frau sitzen. Hm. Hashtag-Initiatorin Annalena findet das mit den Frauenabteilen übrigens prinzipiell trotzdem gut. Sie lebt in Wien und in Österreich gibt es Frauenabteile bereits seit 2003. Und sie sagt:
Es tut niemandem weh, wenn man einfach eine gewisse Anzahl von Rückzugsorten für Frauen anbietet in einem Zug.
Und solange der Wunsch nach mehr Zivilcourage und besserem Benehmen noch nicht Wirklichkeit ist, ist das vielleicht ja doch eine Übergangslösung. Zumindest.
Hm. Nora Hespers hat mit Hashtag im Zug passiert Initiatorin Annalena Bankel gesprochen und für uns nochmal zusammengefasst, was da unter diesem Hashtag so abgegangen ist. In D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Und es ist wirklich die große Frage: Kann Bernie Sanders Hillary Clinton noch schlagen bei den US-Vorwahlen? 2383 Delegierte braucht man für eine Nominierung als Präsidentschaftskandidat bei den Demokraten. Clinton hat schon rund 1700 und Sanders holt auf, hat fast 1000. Jetzt gerade am Wochenende hat er Washington, Alaska und Hawaii für sich entschieden. Der Mann, der aussieht wie so ein verwirrter Professor, ne? Sehr weit links gerichtet, das komplette Gegenteil von Donald Trump. Und wir sprechen heute Abend mit John Grosser. Er ist Wahlkampfhelfer von Bernie Sanders und zwar von Deutschland aus. Ist momentan in Meschede in NRW. John, wie sieht deine Arbeit aus und deine Unterstützung für Sanders? Was machst du da?
Was ich mache ist, ich sitze zu Hause am Telefon und ich rufe in die USA an, ich rufe da eingetragene Wähler an und sammle deren Daten, damit unser Wahlkampfteam dann wirklich da am Boden besser mit den Daten umgehen kann und wissen kann, weiß, mit wem die reden müssen und wer da wirklich angreifbar ist, um da die Stimme zu gewinnen.
Hast du denn damit gerechnet, dass du so lange einen Job hast, also dass die Kampagne von Sanders so lange dauert?
Also Bernie hat von Anfang an, hat er uns klar gemacht, er möchte bis zum Parteitag im Juli dabei bleiben. Egal was passiert, er wird nicht aus dem Rennen austreten. Deswegen war mir klar, ich bin am Anfang dabei und ich bin bis zum Ende dabei.
Du bist Amerikaner.
Genau, richtig.
Was glaubst du, warum ist Bernie Sanders so erfolgreich?
Im amerikanischen politischen System geht es viel um Geld. Wer hat das große Geld? Wer kriegt das große Geld von den großen Firmen und kann damit Millionen ausgeben in seinem Wahlkampf, um gewählt zu werden? Deswegen ist es für die amerikanischen Bürger was Neues, sowohl für die Republikaner mit dem Trump als auch für die Demokraten mit Bernie, einen Politiker zu haben, der sagt, ich nehme kein Geld von den großen Firmen, ich höre auf euch. Und das macht halt der Bernie und das hat unglaublich hohen Andrang. Da sagen die Amerikaner, sowas brauchen wir, sowas wollen wir. Deswegen ist er bisher so erfolgreich gewesen gegen Hillary Clinton, die Demokratin der letzten Jahrzehnte, die eigentlich ohne Probleme hätte gewinnen müssen. Und ich glaube, es geht um Ehrlichkeit. Bernie Sanders sagt seit 30 Jahren seine Meinung und ist da ehrlich und sowas wollen die Amerikaner sehen.
Was ich ja nicht verstehen kann, ich gucke natürlich House of Cards, ich habe The West Wing geguckt, ich kenne mich so ein bisschen aus mit dem amerikanischen Wahlsystem, mit dem politischen System. Ich verstehe nicht, wie ihr anderthalb Jahre lang Wahlkampf machen könnt. Das geht ja jetzt bis zur Wahl dann anderthalb Jahre, sind wir mal ehrlich. Ja. Das kostet Milliarden. Das ist, da gehen Menschen auf die Straße und freuen sich und halten Schilder hoch und so. Das ist komplett anders als bei uns, wo ein paar Wochen ein paar Plakate hängen und jemand in der Fußgängerzone einen Schirm aufbaut und Stifte verteilt. Ja. Wieso?
Also das fing ja wirklich, ich weiß noch ganz genau, wie ich Silvester 2015, ne, ist ja jetzt 2016 gewählt und 2015 am 1.1. Ja. ging es schon los in den amerikanischen Nachrichten. 2015 ist Entscheidungszeit für 2016, wer kandidiert.
Genau.
Und eigentlich ab Anfang 2015, Ende 2014 wird schon gemunkelt, wer kandidiert, fangen die ersten Wahlkampfspots an, gibt die ersten Streitereien zwischen den Kandidaten. Das ist wirklich unglaublich. Liegt einfach daran, dass das Amt, ich finde, das Amt des Präsidenten ist nicht nur ein unglaublich mächtiges Amt, sondern auch kulturell. Sowas, man denkt sich, der Präsident der Vereinigten Staaten, das beflügelt die Fantasie viel mehr als so der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Und deswegen macht es den Amerikanern da viel mehr Spaß, sich darum zu zoffen, als bei den Deutschen jetzt, der jetzt Kanzler ist.
Ja gut, aber John Stewart hat sich Anfang 2015 auch darüber lustig gemacht. Er hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass ihr jetzt schon damit anfangt. Vielleicht wird demnächst der Wahlkampf dann 2 Jahre dauern oder 2,5 Jahre. Ist ähnlich wie bei den Weihnachtssachen, die dann schon im August im Regal stehen.
Ja, es ist wirklich teilweise so, dass, also beim Obama war es jetzt wirklich so, als der 2 Jahre im Amt, als der in der zweiten Amtszeit, als die schon halb durch war, haben die Leute schon gesagt, so, wer ersetzt den jetzt? Also da wird teilweise wirklich 2 Jahre vorher angefangen, sich darüber Gedanken zu machen. Es ist wirklich krank.
Kommen wir mal zurück zu Sanders. Jetzt kommen noch einige Staaten. Welche Bundesstaaten sind bei den weiteren Vorwahlen, die jetzt kommen, besonders wichtig für ihn?
Die wichtigsten sind auf jeden Fall New York, Pennsylvania. Sind beides sehr große Bundesstaaten, das heißt 250 Delegierte. Und der allerwichtigste Bundesstaat ist zweifellos Kalifornien. Kalifornien wählt fast als letzter Bundesstaat, hat aber mit Abstand am meisten Delegierte. Fast 500 Delegierte kommen noch aus Kalifornien.
Und es heißt, eigentlich müsste da Hillary Clinton gewinnen?
Kalifornien hat sie letztes Jahr, hat sie im letzten Zyklus gegen den Obama gewonnen. Aber Kalifornien ist politisch genau das, wo wir angreifen können. Genau dieses linke, fortschrittliche Denken. Ich glaube, Kalifornien wird für uns ein großer Sieg.
Es ist auch ein sympathisches Typchen, wollte ich schon fast sagen. Sympathische Type. Da ist letztens bei einer Wahlkampfrede ein kleines Vögelchen auf sein Pult gesprungen. Kannst du uns die Geschichte noch schnell erzählen?
Ja klar, ich glaube, das war bei einer Rallye in Washington, wenn ich mich nicht irre. Da flog ein kleines Vögelchen, hat ihn dann beim Reden unterbrochen. Das guckt er sich kurz an und das Internet ist explodiert. Bernie Sanders wurde dann der Hashtag und alle fanden es herrlich, wie so ein kleiner eine kleine Schwalbe war es, glaube ich, bei ihm da auf dem Pult gelandet ist und sich da erstmal angehört hat, was er zu sagen hat.
Und er hat gesagt, das ist gar keine kleine Schwalbe, es ist eine Friedenstaube.
Genau.
Bernie Sanders hält sich in den US-Vorwahlen wacker. John Grosser war das. Aus Deutschland macht er Wahlkampf für den Demokraten. Bei uns in D-Radio Wissen. Dankeschön.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Nach den Attentaten von Brüssel kursieren ja extrem viele Meldungen im Netz, aber wie immer gilt, traue keiner Meldung, die du nicht nochmal gecheckt hast. Denn seit ein paar Tagen kursiert auch ein Bild im Netz, das zeigt, einer der Attentäter, der sieht so aus wie der Mann, ein Flüchtling, der im Sommer mit Kanzlerin Angela Merkel ein Selfie gemacht hat. Das Selfie, das um die Welt ging. Nora Hespers aus dem D-Radio Wissen-Team, was soll das jetzt wieder?
Gleich vorneweg, das ist ein klassischer Hoax, also eine Falschmeldung. Headline, dumm, dümme Angela, hat Merkel ein Selfie mit einem der Brüssel-Terroristen gemacht? Fragezeichen. Verbreitet wurde sie unter anderem von der Seite anonymous.kollektiv. Da steht zwar Anonymous drauf bei Facebook, es darf aber bezweifelt werden, dass da wirklich auch die Hacktivisten von Anonymous dahinter stecken. Dazu gibt es ein Foto, auf der linken Seite ist das Fahndungsfoto des Terroristen Najim Lahrawi zu sehen. Auf der rechten Seite das Foto, das im Sommer überall rumging. Angela Merkel macht ein Selfie mit einem jungen Flüchtling.
So, und ich habe mir diese Fotos auch mal angesehen. Es gibt, ja, Ähnlichkeiten, aber die sind eher so, die muss man schon finden wollen.
Mir ähnlich tatsächlich. Also gut, beide haben kurze, dunkle Haare, volle Lippen und ein, beschreiben wir es mal als orientalisches Aussehen. Aber das war es dann auch schon. Ja. Und um mal eindeutig zu klären, wer da jetzt auf dem Foto mit Kanzlerin Merkel zu sehen ist, haben die Autoren von Mimikama angefangen zu recherchieren, was man halt so tun musste, wenn man was komisch findet. Für alle, die Mimikama nicht kennen, die Macher der Seite beschäftigen sich ausschließlich damit, Meldungen, die im Netz rumgehen, auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen.
Wie sind die dabei vorgegangen?
Da hat schon das Standardprozedere gereicht. Mimikama hat den Link angeklickt, der zur Seite vk.com führt. Da haben sie aus dem Artikel eine Textstelle genommen und damit eine Suchmaschine gefüttert. Und siehe da, der Artikel war 1:1 von einer anderen Seite kopiert, nämlich mmnews.de. Und die wiederum haben auch nichts anderes als Copy-Paste gemacht, nämlich von der Seite noch.info. Also da ist einfach dreimal kopiert und nullmal recherchiert worden. Außerdem hat sich Mimikama auf die Spur des Fotos begeben und ist bei einem Artikel der Deutschen Welle vom 8. März 2016 fündig geworden, also recht aktuell. Da berichtet der Mann, der auf dem Foto mit Angela Merkel abgebildet ist, davon, wie das Selfie sein Leben verändert hat. Und dieser Mann heißt Anas Madamuni. Damit ist klar, der Mann auf dem Foto mit Angela Merkel ist sicher keiner der Terroristen von Brüssel.
Jetzt habe ich eben nochmal nachgesehen auf der Facebook-Seite von Anonymous Kollektiv. Da habe ich diesen Artikel jetzt nicht mehr gefunden. Ist er bei anderen Quellen noch verfügbar?
Ja, sowohl auf mmnews als auch auf noch.info sind die Artikel weiterhin erreichbar. mmnews hat allerdings ein Update hinzugefügt. Zitat, wir erhielten folgende Zuschrift, die Identität des Jungen ist längst geklärt. Es handelt sich um einen 18-Jährigen aus Berlin, der in einer deutschen Familie untergekommen ist und von Christen betreut wird. Wozu auch immer die letzte Info nötig ist, ehrlich gesagt. Noch.info hat den Artikel einfach so gelassen, wie er ist. Da gibt es keine Erklärung und auch keine Richtigstellung.
Na Gott sei Dank wird er von Christen betreut.
Ja, Gott sei Dank, da sind wir aber alle froh.
Gott sei Dank. Also glaubt nicht immer alles, was im Netz ist, das tut ihr eh nicht, weil ihr seid gut informiert. Und vor allen Dingen dieses Foto, das könnt ihr direkt in der Timeline weiter scrollen. Das hat's nicht gebracht. Hier ist D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Wer seit Jahren Rückenschmerzen hat, kommt bei der Behandlung möglicherweise mit Yoga weiter als mit Tabletten. Das legt eine neue Studie nahe. Forscher aus Seattle haben an rund 340 Patienten verschiedene Therapien ausprobiert. Einmal ein Yoga- und Anti-Stress-Programm, eine zweite Gruppe machte eine Verhaltenstherapie und die dritte bekam Schmerzmittel. Nach einem halben Jahr fanden die Patienten aus der Yoga-Gruppe und die mit der Verhaltenstherapie, dass ihre Beschwerden deutlich weniger geworden sind. Im Schnitt gab es eine Verbesserung von rund 60%. Bei der Gruppe mit den Schmerzmitteln waren es nur 44%. Filme und Serien streamen, das machen immer mehr Deutsche. Das klassische Fernsehen ist deswegen aber offensichtlich nicht gleich out. Ein Marktforschungsinstitut hat mitgeteilt, dass ungefähr 2/3 über Kabel- und Satellitenschüssel gucken, 1/3 nutzt Video on Demand. Aber nur ein geringer Teil der Befragten, nämlich ungefähr jeder 10. kann sich vorstellen, deswegen seinen Kabel- oder Satellitenanschluss abzuschaffen. Und auch die übrigen Europäer sind dem traditionellen Fernsehen treu. In Südostasien ist das anders, da können sich fast die Hälfte der Menschen vorstellen, nur noch über Streaming zu gucken. Und auch in Nordamerika ist der Anteil höher als in Europa, nämlich 32%. Oft muss man alles geben, um den letzten Rest aus einer Zahnpastatube herauszuquetschen. Doch manchmal reicht das nicht aus. Bei Untersuchungen der Verbraucherzentrale Hamburg kam heraus, dass bei Zahnpasta bis zu 14% in der Verpackung hängen bleibt. Die landet dann unbenutzt im Müll. Bei der besten Marke im Test blieben nur 2 Gramm in der Tube übrig. Bei der schlechtesten Marke waren es 13 Gramm im Wert von 50 Cent. Am besten schnitt eine Zahnpasta mit einem Pumpspender ab. Die hat laut Verbraucherzentrale aber den Nachteil, dass sie auch viel Plastikabfall produziert. Am zweitbesten war eine Zahncreme mit klassischer Plastiktube. Darin bleibt zwar etwas mehr hängen, dafür gibt's am Ende aber weniger Müll. Wie groß der Rest ist, der in der Tube bleibt, hängt aber nicht nur mit der Form der Verpackung ab, sondern auch von der Konsistenz der Zahnpasta.
D-Radio Wissen.
Alle, die ein iPhone 6S oder ein 6S Plus haben oder ein iPad Air 2 und sich denken, oh ja, hier so schön ein paar Tage frei mal ein Systemupdate machen, dann nutze ich doch mal einen Ostermontag, um das flott zu installieren. Lasst es, ja, denn iOS 9.3 kommt mit einem fetten Bug um die Ecke. Nora Hespers aus unserem Team, das klingt nicht gut, was Nutzer da unter Hashtag iOS 9.3 berichten, ne, momentan?
Nee, vor allem klingt es unglaublich nervtötend. Das Problem, nach dem Update auf iOS 9.3 berichten viele, dass ihr iPhone einfach einfriert. Zum Beispiel, wenn sie einen Link in der Mail-App oder in Safari anklicken wollen oder antippen. Einfrieren heißt, nichts geht mehr, das iPhone oder iPad reagiert null und es hilft nur noch ein Restart. Wenn man sich mal kurz überlegt, wie man so soziale Netzwerke nutzt, ist das Apple-Gerät damit im Moment komplett unbrauchbar.
Gibt es denn dafür schon eine Lösung?
Naja, sagen wir mal so, es gibt zumindest eine Spur. Schuld sollen nicht kompatible Apps sein. Booking.com wurde als eine solche App ausgemacht. So unspezifisch bleibt es allerdings auch. Man müsste jetzt quasi alle Apps durchtesten, die so auf einem Smartphone ihr Zuhause haben. Und das sind verdammt viele. Heißt, eine richtige Lösung gibt es bislang nicht. Und das Problem kommt zwar besonders häufig bei den ganz neuen Versionen der iGeräte vor, es können aber auch ältere Geräte betroffen sein. Also, wer iOS 9.3 noch nicht installiert hat, sollte es vorerst einfach lassen und warten, bis Apple eine neue Version released hat.
Was machen die, die es schon drauf haben?
Für die gibt es im Moment 2 Workarounds. Zum einen am besten einen anderen Browser installieren, also nicht Safari benutzen, sondern Chrome oder Firefox, die gibt es ja auch als iPhone-App. Und bei einigen Nutzern soll es auch geholfen haben, JavaScript zu deaktivieren. Das findest du unter Einstellungen, Safari erweitert oder wie ich es immer mache, ne, kurz in die Suche bei den Einstellungen Safari eingeben und dann ist man schon irgendwie da, wo man hin möchte.
Du hast es auch installiert.
Ich habe es installiert und tatsächlich habe ich den Fehler gar nicht bemerkt, sondern bin darauf aufmerksam geworden, weil ein Kollege von mir gepostet hat, mein iPhone funktioniert nicht mehr und das ist so ein totaler Tech-Nerd und ich dachte, kann nicht sein, dass dem das passiert ist.
Ja, ich habe es auch installiert, bei mir ist auch nichts passiert, aber der Trick ist, wenn es dann tatsächlich einfriert, der komplette Restart, das heißt, man muss Home-Button und Dings-Button gleichzeitig drücken, genau. Und dann sollte das Gerät neu starten, dann kann man von vorne anfangen, die E-Mail lesen und das friert dann wieder ein.
Und man kann den Twitter-Support, den Apple-Support antwittern.
Macht was, genau. Dankeschön, Nora Hespers, für die Infos.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Es ist 8:12. Nur noch mal kurz zur Erinnerung für uns alle. Dieses Jahr ist Fußball-EM, ja, in Frankreich. Und da interessiert uns natürlich schon, wie sich der amtierende Weltmeister so schlägt. Nicht so gut im Testspiel in Berlin gegen England. Da hat die deutsche Nationalelf nach einer 2:0-Führung am Ende doch noch 2:3 verloren. Morgen dann der nächste Klassiker, Deutschland gegen Italien. Das letzte Testspiel vor der vorläufigen Kadernominierung für die EM. Am 17. Mai wird ja Jogi Löw bekannt geben, wen er mit ins Trainingslager nehmen will. Bayern-Spieler Thomas Müller hat nach dem verlorenen Spiel gegen England ja vom Testspielmodus gesprochen. Frage an unseren Reporter Michael Eick. In diesem Spiel morgen dann, ist das auch noch Testspielmodus?
Nein, zumindest die Vorgabe des Trainerteams ist jetzt eine ganz klar andere. Eigentlich hatte Joachim Löw ja vorher gesagt, Erkenntnisse seien wichtiger als Ergebnisse in diesen beiden Testspielen. Aber durch die Niederlage sind Trainer und auch natürlich Mannschaft ein bisschen unter Druck geraten. Thomas Schneider, der Co-Trainer, Co-Trainer, hat das heute nochmal bei der Pressekonferenz sehr deutlich gemacht. Jetzt muss die Mannschaft liefern, hat er ganz deutlich gesagt. Und was das bedeutet, ist klar. Mannschaft und Trainer wollen natürlich nicht nochmal mit einem Negativerlebnis in diese lange Länderspielpause gehen, in der der Bundestrainer dann ja auch den vorläufigen Kader für die Europameisterschaft benennen will.
Eine der größten Baustellen in der deutschen Elf ist momentan die Abwehr, ganz klar. Kann Jogi Löw die Lücken mit den aktuell nominierten Spielern bis zur EM stopfen oder siehst du Chancen für andere Spieler jetzt?
Also die deutsche Mannschaft setzt natürlich insbesondere darauf, dass ein Jerome Boateng rechtzeitig wieder fit wird. Sein Fehlen bringt einen unheimlichen Qualitätsverlust. Das hat man ganz deutlich gegen England gesehen. Wir haben talentierte Innenverteidiger wie ein Antonio Rüdiger, wie ein Jonathan Tah. Aber die brauchen einfach noch Zeit. Die sind noch nicht so weit, gerade im internationalen Vergleich. Also die Hoffnung ruht auf jeden Fall darauf, dass Hummels und Boateng bis dahin wieder fit sind. Alles andere wäre doch eine erhebliche Schwächung fürs deutsche Team.
Sami Khedira spielt seit dieser Saison bei Juventus Turin. Er spielt also in Italien. Das Spiel morgen geht gegen Italien. Wird für ihn was Besonderes sein? Hat er sich dazu geäußert?
Ja, hat er sich geäußert. Für ihn ist das ein ganz besonderes Spiel. Deutschland-Italien, das ist auch für ihn immer der Klassiker.
Lange vor meiner Zeit hat es immer schon besondere Spiele gegeben. Gute Spiele, großartige Spiele. Und deswegen freuen wir uns alle auf das Spiel morgen. Das ist unser letzter Test. Es wird nochmal interessant für uns, speziell auch für die Trainer werden. Aber jeder einzelne Spieler freut sich auf dieses Spiel. Deswegen versuchen wir da auch eine gute Leistung auf den Platz zu bringen.
Und Sami Khedira war natürlich auch bei den italienischen Kollegen extrem gefragt. Der ist ja förmlich aufgeblüht, seit er bei Juventus Turin wieder spielt, hat also wieder richtig Lust und Leidenschaft für den Fußball entwickelt nach der zuletzt ja nicht so tollen Zeit in Madrid. Also an ihm wird sicherlich morgen auch ein bisschen liegen in diesem besonderen Spiel.
Wir freuen uns alle auf die EM in Frankreich. Ist die deutsche Elf in der aktuellen Form eigentlich noch der Top-Favorit für diese EM?
Nein, klares Nein. Da sind andere Mannschaften derzeit weitaus besser in Form. Die Franzosen an allererster Stelle vielleicht zu nennen. Die Italiener haben zuletzt auch hervorragende Ergebnisse gebracht, haben ja in der EM-Qualifikation nicht verloren, sind schon lange ohne eine Niederlage, haben ein junges, hungriges Team. Also die deutsche Mannschaft hat eigentlich seit 2 Jahren ja wirklich kein richtig überzeugendes Spiel gezeigt, dass sie in so etwas wie eine Favoritenrolle katapultieren würde. Und auch die Aussagen, dass wenn es drauf ankommt, die Mannschaft schon auch vom Charakter, von der Moral anders aufgestellt sein wird. Die klingen im Moment doch ein bisschen eher nach Ausflucht als wirklich nach eigenem Selbstvertrauen.
Wie sieht es denn mit der Sicherheit aus morgen Abend bei dem Spiel?
Ja, München ist vorbereitet. Mehr als 1000 Polizisten werden im Einsatz sein. Die Polizeisprecher haben das heute nochmal deutlich gemacht. Es gibt derzeit keinerlei Erkenntnisse, dass es irgendwelche Anschläge geben könnte, auch nicht irgendwie auf Ausschreitungen von Hooligans. Trotzdem gilt das als Hochsicherheitsspiel. Alle Personen werden durchsucht an den Eingängen zum Stadion. Auch mit Sprengstoffhunden werden Rucksäcke unter Taschen, Jacken beschnüffelt. Also es wird ein sehr, sehr umfangreiches Sicherheitspaket geschnürt.
Für das Spiel morgen Abend. Deutschland gegen Italien. Das Freundschaftsspiel in München. 20:45 geht's los. Im ersten. Alex Bleik war das mit den Infos. Und das war die Radio Wissen Redaktionskonferenz am Ostermontag mit Ralf Günther. Habt einen schönen Abend.
Die Radio Wissen Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.